Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Was ist denn los, Prof?
Na, der gleiche Unsinn wie seit den Anfängen dieser Welt, Martin.
Nein, daran ändert sich nichts.
Nichts hat sich geändert. Der gleiche Unsinn, die gleichen Fragen und Zweifel, die gleichen Argumente.
Exactly. Ganz genau. Die gleichen Argumente, die schon tausende von Jahren alt sind.
Salomon hatte völlig recht.
Nichts Neues unter der Sonne.
Nein.
Wir wollen über ein erfrischend, wohltuendes Thema sprechen.
Denkst du das wirklich?
Ein sehr kontroverses.
Nichts ist jemals erfrischend wohltuend, wenn es um dieses Thema geht.
Aber fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns hier zusammengebracht hast. Herr, heute geht es um ein sehr kontroverses Thema und wir bitten dich, dass du uns segnest und unseren Verstand erhältst, damit wir dich erhöhen können, wenn wir über diese Dinge sprechen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, der Hang zu bestimmten Krankheiten liegt in der Familie.
Runs in families.
Definitiv.
Yes.
Ja. Mein Vater hatte es. Deshalb haben seine Nachfahren das auch. In der Familiengeschichte gibt es Krankheiten. In der Familiengeschichte gibt es Krebs. Das ist eine der ersten Fragen, die dir gestellt werden. Hatte Ihr Vater oder Ihre Mutter das auch? Hatten Sie dieses oder jenes, nicht wahr? Aber wusstest du, dass auch Ernährungsgewohnheiten in der Familie liegen?
Das stimmt.
So wie du isst, ist auch die nächste Generation. Und wenn du heiratest und sagst, aber meine Mutter hat nie so gekocht, dann steckst du in großen Schwierigkeiten. Egal wie du es drehst, du wirst in Schwierigkeiten geraten. Denn es gilt, rühr meinen Teller nicht an. Nicht wahr?
Ich denke, dass die schlimmsten Auseinandersetzungen über das auf dem Teller ausbrechen.
Ja, über das Essen auf dem Teller. Und meine Mutter kochte das. Und zwar so und so. Und dann war's das. Eine Woche, nur Schweigen. Wenn du Glück hast.
Und es liegt wahrscheinlich gar nichts auf deinem Teller.
Und die andere Sache ist, gute Nahrung, gute Gesundheit. Ist es nur die gute Nahrung oder gibt es noch andere Faktoren, die man in Betracht ziehen muss?
Auch andere Faktoren. Aber wenn du über Gesundheit sprichst, betrifft das nicht nur den Körper, sondern es gibt auch eine mentale Gesundheit.
Wir müssen also ganz viele Parameter betrachten. Und es wird zu einem Kriegsschauplatz. Manche Leute sind bei einem der Aspekte wirklich gut. Nimmt man beispielsweise Bewegung. Jeder weiß, dass das gut für den Körper ist. Jeder braucht regelmäßige Bewegung. Deshalb können auch Menschen, die sich schlecht ernähren, lange leben, wenn sie aktiv sind. Sagen wir mal, sie arbeiten auf einem Bauernhof und haben entsprechend viel körperlich zu tun und bewegen sich viel. Wenn man aber einen sitzenden Lebensstil hat, wird das Leben problematisch.
Richtig.
Manche Leute werden, was ihre Fitness betrifft, schon fast fanatisch. Aber andere Dinge lassen sie unbeachtet links liegen. Manche wollen Muskeln aufbauen und sie vergewaltigen ihre Gesundheit, um diese Muskeln zu bekommen. Und sie denken, sie sind stark und deshalb ist das Ganze in Ordnung. Es ist also nicht nur eine Frage des gesunden Essens. Denn ich kann auch mit schlechtem Essen überleben, zumindest eine Weile. Aber ohne Luft kann ich nicht länger als ein paar Minuten überleben. Ansonsten bin ich tot.
Richtig.
Also brauche ich gute Luft. Ich brauche gute Ernährung. Ich brauche auch regelmäßige Bewegung. Ich brauche auch Wasser.
Wasser.
Mein System bedarf der Reinigung. Früher sagte ich immer, deine Socken wäschst du auch nicht in Orangensaft. Obwohl Orangensaft sehr gut ist. Aber dazu muss das System erst das Wasser herausziehen und die Nährstoffe verwerten. Aber manchmal braucht das System einfach eine gründliche Spülung, eine gründliche Reinigung.
Und leider muss es auch gutes Wasser sein.
Ja, es muss gutes Wasser sein. Wir könnten eine ganze Folge nur über Wasser machen. Denn Nicht jedes Wasser ist gleich gut. Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Wasser. Manche Leute glauben, wenn sie das Wasser reinigen, ist es gut. Jetzt trinken sie schönes, sauberes Wasser. Aber Wasser hat eine kristalline Struktur. Denn die verschiedenen Bindungen im Wassermolekül stellen eine bestimmte Zusammenstellung sicher. Gewissermaßen ist ein Wassertropfen wie ein Molekül, denn sie sind alle miteinander verbunden, mit einer negativen und positiven Ladung. Der Sauerstoff gegen den Wasserstoff, und das ergibt die bestimmte Struktur. Und das wirkt sich auch auf die Oberflächenspannung des Wassers aus. Sobald man dieser Mischung Mineralien zufügt, verändert das die Struktur. Auch wenn man Verunreinigungen zufügt, ändert das die Struktur. Eine der Wasserquellen, die hervorragende Qualitäten besitzt, ist artesisches Quellwasser. Wie funktioniert das? Nun, es kommt aus der Tiefe. Und es ist ein erstaunliches System. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott all diese Dinge festgelegt hat. Wenn man beispielsweise einen Baum nimmt, kann er unglaublich hoch werden.
Ja.
Und das Wasser kommt oben bis in die Spitzen. Die Leitbündel aus Xylem und Phloem, die das Wasser hinaufleiten, diese bestehen aus Zellulose. Zellulose ist eine Struktur aus Zuckern, die ebenfalls elektrisch positiv und negativ geladen ist, mit Wasserstoffbrücken und Sauerstoff im Molekül. Wenn nun das Wasser von den Baumwurzeln aufgenommen wird, bewegt sich das Wasser im Baum durch Wasserstoffbrückenbindungen hinauf. Diese Leitbündel, die aus Zellulose besteht, aus diesen Zuckermolekülen. Der Sauerstoff im Wasserstoffmolekül bindet sich an den Wasserstoff. Der Wasserstoff an den Sauerstoff und das darunterliegende Wassermolekül bindet sich daran und als Tandem steigen sie nach oben.
Okay.
Und sie können unglaubliche Höhen nach oben steigen. Oben verdunstet der Baum, dann das Wasser. Und so zieht es das Wasser nach oben. Und so bewegt sich das Wasser nach oben. So geschieht das auch im Gebirge. Da ist der ganze Felsen und darin hat man Quarzkristalle im Gestein. Manchmal hat man Schichten von Quarzkristallen und manchmal stehen diese Schichten auch aufrecht im Gestein. Und sie gehen wirklich tief, hunderte von Metern tief, in das Gestein hinein. Unterirdisches Wasser findet diese Kanäle, denn durch die kristalline Struktur gleicht es dem Baum und das Wasser steigt so hinauf. Es bindet sich und bindet sich wieder. Und jede Verunreinigung, wie ein Schwermetall oder etwas Ähnliches, kann nicht mitkommen.
Ja.
Es bleibt auf der Strecke. Bis das Wasser aus der artesischen Quelle sprudelt, ist es völlig rein. Und so findet man diese Wasserquellen hoch oben in den Bergen und wundert sich, wie kommt das dahin? Es kommt von ganz tief unten. Und dieses Wasser hat eine bestimmte Struktur und eine bestimmte Oberfläche, die die Zellen des Körpers lieben. Deine Zellen lieben das. Und es befähigt sie, Mineralien aufzunehmen und sie auf eine bestimmte Art zu absorbieren. Wenn man das zerstört, dann ist die Oberflächenspannung anders. Manchmal trinkt man Wasser und hat das Gefühl, dass es einfach durchläuft.
Ja.
Es kommt nicht in die Zellen.
Und manchmal ist das auch das gereinigte Wasser.
Ja. Welche Art von Wasser ist deshalb auch wichtig? Gutes Wasser eben. Mein Rat wäre, gutes Quellwasser. Das ist das beste Trinkwasser. Das ist meine Meinung, basierend auf allem, was ich dazu gelesen habe.
Wenn ich einmal fragen darf, wenn man das Etikett auf einer Flasche mit Quellwasser liest, was wäre etwas Negatives, worauf man achten sollte?
Oft werden ja die Mineralien angegeben. Es sollte nicht viel Natrium enthalten und so weiter. Wenn Quellwasser draufsteht und angenehm, fast süß schmeckt, dann ist es wahrscheinlich gutes Quellwasser.
Leitungswasser ist kein gutes Wasser?
Okay. Nun, es ist nicht die gleiche Qualität wie artesisches Quellwasser. Im Grunde möchte ich sagen, dass es so ist, wie Gott es vorgegeben hat, immer das Beste ist.
Das stimmt.
Und das ist ein Prinzip. So wie Gott es geschaffen und vorgesehen hat, ist es immer am besten. Wenn man in die Berge geht und einen Bach sieht, in dem Kaulquappen schwimmen, dann ist das gutes Wasser. Dann kann man es trinken. Wenn es steril ist und sich nichts darin befindet, dann sollte einen das beunruhigen.
Richtig.
Nicht wahr? Die Menschen neigen eher zum Gegenteil. Da ist ein Frosch im Wasser, das Wasser will ich nicht trinken. Doch, der Frosch ist im Wasser, weil es gutes Wasser ist. So wie Gott es geschaffen und vorgesehen hat, und zwar als Prinzip. Wenn man aus der Welt kommt, ist nichts so, wie es Gott vorgesehen hat. Denn der Mensch hat daran herumgespielt. Aber so wäre es eben am besten. Was ist also gutes Essen und wie kann man gute Gesundheit erlangen? Man braucht Bewegung, man braucht gute Nahrung und man braucht gutes Wasser. Man braucht auch Sonnenlicht.
Ja.
Sonnenlicht, denn das Sonnenlicht startet deine Programmierung neu, gewissermaßen deine Computerprogrammierung. Durch Sonnenlicht wird nicht nur Vitamin D produziert, wenn entsprechende Strahlung auf die Haut trifft, sondern es stellt auch den Hypothalamus neu ein, die Schaltzentrale unter den Hormondrüsen, die im Zwischenhirn sitzt.
Just below the base of the brain.
Dann gibt es noch die Zirbeldrüse, die sich an die einfallende Lichtmenge oder Dunkelheit anpasst und für die Melatoninproduktion und Einstellung zuständig ist, was unheimlich wichtig für eine gute Immunantwort ist.
Ganz genau.
Was möchte man also? Um es ganz einfach auszudrücken: gute Ernährung, gutes Wasser, Bewegung, und zwar regelmäßige Bewegung, und auch kräftige in der Bewegung. Nicht nur eine Art der Bewegung. Es muss ein abwechslungsreiches Training sein. Als Gott die Menschen schuf, gab er ihnen eine Arbeit. Nicht wahr?
Ja.
Diese Arbeit beinhaltet viele Dinge. Einige Pflanzen, mit denen man arbeitet, sind nur so hoch. Andere wachsen ziemlich hoch. Bei einigen ist es schwieriger, bei anderen nicht so schwer. Manchmal muss man sich bücken oder man muss sich strecken. Die Arbeit und Bewegung ist abwechslungsreich.
Stimmt. Ein gutes Workout im Garten
ist das beste Workout, das man haben kann. 1 bis 2 Stunden Arbeit im Garten sollte nicht als Teil des Zeitvertreibs, sondern als Teil der persönlichen Pflicht betrachtet werden. Das ist die beste Art des Trainings, die man bekommen kann. Man nimmt sich einen Spaten und gräbt um. Da hat man all diese Bewegungen. Und man braucht auch kräftigende Übungen. Weißt du, dass man die schlimmste Ernährung haben kann? Aber wenn man Kraftübungen macht und alles, was damit zusammenhängt, dann wird Kalzium in die Knochen eingelagert. Nur dadurch. Man kann etwas nicht richtig stellen, indem man sich den Problemen nur von einer Seite nähert.
Using a one-sided approach.
Das stimmt. Es gibt da kein eines für alles.
Richtig. Und dann gibt es noch etwas, was wichtig ist. Deine mentale Gesundheit. Jeder weiß, dass man ohne Halt depressiv wird. Und Unordnung schafft Depression.
Ja.
Wenn Gott hineinkommt, verschwindet die Unordnung. Das Leben wird geordnet. Eine Beziehung zu Gott gibt dem Denken Ruhe, weil es einen Hilfsplan gibt und auch Kommunikation, ein Band der Freundschaft, die sich entwickelt. Mit Gott zu sprechen und eine Beziehung mit Gott zu haben, hat Auswirkungen auf deine Gesundheit.
Definitiv.
Und auch eine positive Einstellung wirkt sich auf deine Gesundheit aus. Sehr viele Krankheiten beginnen im Gemüt.
Ja.
Und ein anderer Platz, wo Krankheiten ihren Ausgang nehmen, ist im Darm. Und der Darm hat sein eigenes Gehirn. Und der Darm kommuniziert mit dem Geist. Und wenn es Störungen in dieser Kommunikation gibt, resultiert daraus Krankheit. Man sollte also auch seinen Darm gesund erhalten. Okay, Martin. Aber wie hältst du den Darm gesund?
Mit guter Nahrung.
Ist diese gute Nahrung nur für dich? Oder gibt es noch andere Organismen, die in deinem Darm wohnen?
Auf jeden Fall noch andere, wie Bakterien.
Nun gut, aber sind diese Bakterien deine Freunde oder deine Feinde?
Wenn man sie schlecht behandelt, werden sie deine Feinde. Wenn man sie richtig behandelt, sind sie deine Freunde.
Wenn man nun mit dem Wissen essen würde, dass man einen lieben Freund in seinem Darm hat, den man zum Essen eingeladen hat, und man weiß, dass schlechtes Essen ihn umbringt, wird man dann bewusst schlechtes Essen zu sich nehmen, um seinen lieben Freund umzubringen?
Leider machen wir das. Aber man sollte das nicht tun.
Nein, das sollte man nicht tun. Nun gut. Wenn man isst, sollte man in dem Bewusstsein essen, dass man nicht nur für sich selbst isst. Die Bakterienart, die du in deinem Darm hast, tragen sehr viel zu deinem Gesundheitszustand bei. Du brauchst Bewegung. Du brauchst gutes Essen. Du brauchst gutes Wasser. Du brauchst gute, frische Luft. Du brauchst Sonnenlicht. Du musst deinen Tagesrhythmus in Ordnung bringen. Du brauchst genug Schlaf. Deine Melatoninwerte sollten stimmen. Du solltest diese Kommunikation mit Gott haben. Du solltest Glückshormone haben. Dein Leben sollte voller Endorphine sein. Was produziert Endorphine? Bewegung produziert Endorphine. Regt gute Musik nicht auch die Endorphinproduktion an? Wusstest du, dass Rock'n'Roll sie zerstört?
Das bringt sogar das ganze System durcheinander.
Ja, das beeinträchtigt das ganze System. Martin, das ist ein Gesamtpaket. Man kann nicht nur eine Sache herausgreifen. Wir haben ja gutes Essen, gute Gesundheit im Titel. Aber das allein ist nicht das Ein und Alles eines gesunden Lebensstils.
Nein.
Aber es ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte.
Damit fängt es an.
Ja, damit fängt es an. Wenn das Essen gut wird und der Darm in Ordnung kommt, dann geht es auch oft der Psyche besser.
Richtig.
Und wenn Psyche und Denken gesund sind, dann kann man auch Geistliches beurteilen. Und dann wird plötzlich dieses Buch sehr wichtig. Und auch die Kommunikation mit Gott kann besser werden. Weißt du, dass sogar die okkulte Welt sagt, wenn man eine gute spirituelle Erfahrung haben will, soll man lieber eine bestimmte Ernährungsform haben.
Ja, ich denke, du hattest das schon einmal erwähnt.
Ja, darüber hatten wir schon gesprochen. Gut, dann lass uns das von einem ganzheitlichen Standpunkt anpacken. Ja, Martin, wir müssen aber auch darüber sprechen, was geschieht, wenn Dinge schief gehen.
Das ist richtig, denn dort befinden sich die meisten von uns.
Das stimmt. Momentan läuft alles schief. Und was für Vorstellungen gibt es in der Welt dazu? Wir hatten ja das Gespräch über Wissenschaft. Und nur weil du einen weißen Kittel trägst, bedeutet das ja nicht, dass du den richtigen Kittel trägst.
Richtig.
Sorry für den missglückten Reim, aber die Aussage ist richtig.
Oh ja, das ist sie. Denn nur weil man sagt, dass das Wir hinter einem steht, hat das Wir ja nicht immer recht.
Ganz genau.
Das muss man dazu sagen.
Richtig. Und wenn man einen weißen Kittel hat, bedeutet das nicht, dass man weiß, was auf dem Teller gut für uns ist. Denn normalerweise tut man das auf den Teller, was schon früher auf den Teller kam. Nicht wahr?
Richtig. Du hast ja schon gesagt, dass auch bei einer nicht so guten Ernährung viel körperliche Arbeit und Bewegung jeden länger gesund erhält. Dafür habe ich ein gutes Beispiel, nämlich Bauern. Die meisten Bauern, also zumindest die ältere Generation, arbeiteten hart. Und wenn man denen gegenüber jetzt etwas über Ernährung erzählen will, dann sagen sie immer, ja, aber mein Großvater, der war 90 oder 89 Jahre alt.
Da gibt es viele.
Da spricht man dann nur von der Ernährung. Aber leider kann man nicht nur die Ernährung herausgreifen, man muss sich den ganzen Lebensstil anschauen.
Also lass uns all das betrachten und herausfinden, ob wir die Bedeutung davon verstehen. Vor einigen Jahren gab es einen Mann, der sich dafür entschied, nur eine Art der Ernährung zu praktizieren, nämlich was von einem Franchise-Unternehmen aufgetischt wurde.
Ja.
Was da herauskam und was für einen Aufschrei es daraufhin gab. Wahrscheinlich haben sich seitdem die Menüs hier und dort etwas geändert. Aber ganz allgemein gefragt, ist Fast Food jetzt die Antwort auf gute Gesundheit?
Definitiv nicht. Aber
okay, wir haben schon über Krankheiten gesprochen und über Übergewicht und dergleichen. Und das hat ebenfalls direkte Auswirkungen auf die Immunantwort oder den Gesundheitszustand. Und wenn eine Pandemie herrscht, haben diejenigen, die übergewichtig sind, das größte Risiko und die hohen Blutdruck haben, weil sie in vielen Bereichen angegriffen sind.
Das stimmt.
Schauen wir uns jetzt ein kleines Video aus dieser früheren Zeit an und sehen, was dabei herauskommt.
Die Ergebnisse Ihrer Blutuntersuchung sind hervorragend. Sie fingen mit einem Gesamtcholesterin von 168 an. Das ist weniger als 200 und das ist ausgezeichnet.
Ihre Blutergebnisse sind gut, Ihr Eisenwert ist auch gut.
Sie haben keine Anzeichen von Diabetes, Ihr nüchtern Blutzucker ist sehr niedrig. Wir hatten auch noch Ihre Elektrolyten angesehen. Das Salz in Ihrem Blut, die Nierenfunktion, die Leberwerte, alles ist perfekt.
Ihre Triglyceride, also im Grunde Ihre Fettbausteine, die Sie aus der Nahrung erhalten, sind bei 43, was niedrig ist. Das ist gut. Ich denke, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Ihre Triglyceride und Ihre Cholesterinwerte ansteigen. Wenn bei Ihnen Herzkrankheiten in der Familie liegen würden oder Sie schon bestehende Herzkrankheiten hätten, würden Sie wahrscheinlich Ihr Herz einem Risiko aussetzen.
Ich erwarte einen Anstieg Ihrer Triglyceride zu sehen, denn das kann ein Faktor sein. Sie sind jetzt bei 87 und ich denke, das wird sich ändern. Also das Einzige, was sich verändert wird. Von allem? Ja, natürlich kann es kleinere Schwankungen geben, aber der Körper ist extrem anpassungsfähig. Und die Nieren werden sich um das zusätzliche Salz kümmern, das sie verzehren, und ihre Leber wird imstande sein, das zusätzliche Fett zu verstoffwechseln. Ihr Cholesterin war bei 165 und jetzt ist es bei 225. Eine entzündete oder irgendwie kranke Leber wird einige ihrer Enzyme an das Blut abgeben. Es ist zwar sehr unspezifisch, aber ihre Leber ist krank. Und die wahrscheinlichste Ursache, warum sie krank ist, ist eine Fettleber. Ihre Leber ist nicht okay. Sie ist angegriffen. Ihr ASAT-Leberwert war ursprünglich 21. Jetzt ist er 130. Und ihr ALAT war bei 20. Jetzt ist er bei 290. Mehr als 20 Mal so viel. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jemand könnte diesen Wert mit Alkohol erzeugen. Dann könnte er damit theoretisch die Leber umbringen. Wissen Sie, die Leberzellen töten. Und das wäre ein Leberversagen. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand seiner Leber mit einer fettreichen Ernährung angetan hat. Es gibt ein Medikament, das man bei Notfällen benutzt. Das heißt Naloxon. Zum Beispiel bei einer Überdosis Heroin. Jemand wird mit einer Überdosis Heroin hereingebracht, schon im Koma. Derjenige wird sterben. Man spritzt ihm dieses Medikament und es blockiert die Opioidrezeptoren im Gehirn. Das Heroin wirkt nicht mehr und er kommt wieder zu sich. Wenn ich das gleiche Medikament einem Schokosüchtigen gebe, jemand, der die Schokolade nur so hereinschaufelt, findet man eine sehr interessante Sache. Sie verlieren viel von ihrem Interesse an Schokolade. Sie machen einen Bissen und legen sie zur Seite. Anders gesagt, es ist nicht das Mundgefühl oder der Geschmack, sondern ein Effekt wie bei einer Droge. Aber eben aus der Nahrung, die im Gehirn wirkt und das immer wieder essen lässt. Wenn man sich ein Menü im Fastfood-Restaurant ansieht, nehmen sie alle süchtig machenden Bestandteile. Sie nehmen ein Stück Fleisch, bedecken es mit Käse, Käse, der natürlich voller Casomorphine steckt, Opioide, die aus dem Eiweiß im Käse stammen. Dazu servieren sie ein zuckerhaltiges Getränk, das die süchtig machende Wirkung des Zuckers enthält. Dem wurde noch viel Koffein hinzugefügt. Wenn Sie ein 10-jähriges Kind sind, hält Ihr Gehirn dieser Kombination nicht stand. Also, das ist wirklich... diese Werte, die sind wirklich haarsträubend. Nun, zum ersten Mal sehen wir eine Erhöhung der Harnsäure. Sie fügen sich selbst Hyperuricämie zu. Die Gefahren dieser erhöhten Harnsäure sind Gicht, Nierensteine. Ihre Leberwerte sind jenseits von allem, was ich mir vorgestellt habe. Ganz ehrlich. Nun wissen Sie, dieser Film mit Nicolas Cage, Tod in Las Vegas, befasst sich mit dem Leberkoma wegen ein paar Wochen in Las Vegas. Ich hätte mir nie gedacht, dass man das Gleiche auch mit einer fettreichen Ernährung schafft. Mein Rat als Arzt lautet, dass Sie damit aufhören müssen. Sie arbeiten Ihre Leber auf. Und auch die Nieren sind unten. Das kann noch weiter runtergehen. Ich meine, wenn Sie ein Alkoholiker wären, würde ich Ihnen sagen, Sie werden sterben. Wenn Sie weiter trinken, sterben Sie. Wenn Sie Schmerzen bis zu Ihrem Kiefer oder Arm haben, ist das lebensgefährlich, und zwar auf der Stelle. Also, das müssen Sie mir sofort sagen oder rufen Sie 112, okay? Ich würde nicht raten, dass Sie mit dieser Diät für ein Jahr weitermachen, um es herauszufinden. Ich glaube, dass das nicht angemessen oder gesund wäre, vor allem, was sich da mit Ihrer Leber zeigt. Für ein Jahr? Genau. Ich sollte dieses Essen für ein ganzes Jahr nicht essen? Nein, ich denke nicht.
Wissen Sie, wir sehen Leute, die mit Alkohol Kampf trinken und deren Werte steigen wie verrückt. Nun aber ein Meckgelage. Doch die Werte zeigen, dass auch Ihre Leber angegriffen ist. Ganz ehrlich, das hätte ich mir nie vorgestellt. Daran hätte ich nie gedacht. Es macht schon Sinn, wo wir jetzt die Zahlen vorliegen haben. Es macht definitiv Sinn.
Nun, Martin, seine ausschließliche Fastfood-Völlerei brachte ihn an einen Punkt, an dem ihm gesagt wurde, wenn du so weitermachst, wirst du sterben.
Und das mit 30 Tagen.
Ja, nur 30 Tage. Das sagt uns etwas über Ernährung. Wir haben eine Kultur in der Welt, bei der einem gesagt wird, tierische Produkte sind die besten für den Körper. Das steht im direkten Widerspruch zum Buch der Bücher, nicht wahr?
Richtig.
Wir haben das schon viele Male gelesen, aber es steht im direkten Widerspruch zu dem, was dieses Buch zu sagen hat. Denn hier steht, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Die King James sagt hier Meat, aber das bedeutet nicht Fleisch, sondern Speise. Das alte Wort Flesh wäre dann das heutige Meat, also Fleisch. Die ursprüngliche Ernährung war völlig pflanzenbasiert. Jeder Samen, das wären dann auch Hülsenfrüchte oder Nüsse, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann, was samenartig ist. Und dann jeder Baum, der Früchte bringt. Nach dem Sündenfall kam dann noch Gemüse auf den Speiseplan, aber kein Fleisch. Und die Langlebigkeit der Menschen überschritt sogar 900 Jahre. Als Fleisch zur Nahrung wurde, sank die Lebensspanne innerhalb einer Generation um die Hälfte. Sie halbierte sich in der nächsten Generation nochmals, bis wir schließlich dahin kamen, wo wir jetzt stehen. 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Aber da kann man sich schon glücklich schätzen, nicht wahr? Die durchschnittliche Lebenserwartung ist viel geringer als das. Wir können uns also keine Extreme ansehen und daraus Schlussfolgerungen ableiten. Die Bibel sagt sogar, dass jede Kreatur vegetarisch lebte, einschließlich aller anderen Tiere auf der Welt. Und was sich seitdem herauskristallisiert hat, kam als Konsequenz der Sünde. Jesus wurde ja vielfach darüber befragt, warum erlebt denn Mose dieses oder jenes? Und Jesus antwortete, am Anfang war es nicht so.
Ja.
Und so müssen wir uns ansehen, wie es am Anfang war. Denn das war das Ideal. Wenn wir dieses Grundprinzip auf heute anwenden, wissen wir schon, dass es eine vegetarische Ernährung und ganz besonders eine vegane Ernährung ist, wenn sie ausgewogen ist. Das ist wichtig.
Es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass es eine pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung ist.
Korrekt.
Richtig. Pflanzenbasiert und vollwertig. Heute ist das Wort vegan nicht das, was es eigentlich bedeuten sollte. Denn heute hängen daran auch noch emotionale Dinge, wie Tierquälerei und so weiter. Aber uns geht es um die pflanzenbasierte Ernährung,
die gesund ist.
Wir haben das ja schon öfter erwähnt. Ich selbst war ja auch ein Fleischesser. Und ich war nicht besonders gesund.
I myself was a carnivore and I was not very healthy.
Can I just ask, didn't you
have, da fällt mir ein, gibt es nicht ein Foto von dir, von einem Burger-Wettbewerb?
Oh yes, I
ach ja, ich gewann mehrere Wettbewerbe auch im Steak-Essen. Als Sport.
Ah ja?
Ich konnte viel tierisches Eiweiß verdrücken. Und ich war immer wieder krank. Wenn man sich das vorstellt, aber ich war unglaublich fit. Ich denke, dass das meine rettende Gnade war, weil ich sehr oft auf Squash spielte. Das ist ja auch ein sehr fordernder Sport, der viel Energie verbraucht. Aber bei jedem Spiel roch ich wie ein Pferd. Wenn dann der Salpeter aus mir herauskam. Auch das Verhalten und sogar die Haut ist ganz anders. Mit großen Poren im Gesicht, weil ja mein Körper immer versuchte, diese Giftstoffe loszuwerden. Wenn man eine Ernährung mit viel tierischem Eiweiß hat, dann ist die Zusammensetzung der Aminosäuren, die man verzehrt, nicht die gleiche, wie man sie von einer pflanzenbasierten Ernährung erhält. Wenn ich jetzt Getreide und Hülsenfrüchte verzehre, was ja die samentragenden Gewächse sind, dann ergibt jedes Getreide, das bei einer Mahlzeit mit Hülsenfrüchte kombiniert wird, ein vollständiges Protein. Mit jeder Aminosäure, die man benötigt. Aber sogar wenn man diese perfekte Proteinzusammensetzung aus Getreide mit Hülsenfrüchten oder Getreide mit Samen oder Getreide mit Nüssen hat, die einem dieses perfekte Aminosäurenprofil geben, dann erhält man das gleiche Protein von einem Tier. Aber das Verhältnis der Aminosäuren ist verschieden. Nun, eine der Aminosäuren, die man in großen Mengen von Pflanzen erhält, ist die Aminosäure Arginin. Dieses Arginin ist eine ganz bestimmte Aminosäure, die sehr interessant ist, weil sie mehr als eine Aminogruppe hat. Wir wollen jetzt nicht in alle chemischen Details gehen, das würde die Leute verwirren. Aber sie hat mehr als eine dieser Stickstoffgruppen, okay?
Ja.
Und es ist die Aminosäure, die in den Harnstoffzyklus eingreift. Und der Harnstoffzyklus nimmt Ammoniak, das aus dem Eiweißabbau bei der Verdauung entsteht. Dieses Ammoniak, das hochgradig toxisch ist, entsteht. Man verwendet Ammoniak im Haus, um alles abzutöten, wenn man es als Haushaltsreiniger benutzt. Womit es auch immer in Berührung kommt, das wird getötet. In den Zellen ist das nicht anders. Wenn Ammoniak in den Zellen freigesetzt wird, muss es umgehend entgiftet werden. Oder es wird deine Zellen umbringen. Und da spielt der Harnstoffzyklus hinein. Am Anfang steht Arginin. Während des Prozesses werden die Aminogruppen abgespalten und es entsteht am Ende Harnstoff. Vögel oder Reptilien produzieren Harnsäure. Wir produzieren auch Harnsäure. Das hat mehr Aminogruppen als das andere. Ein Mensch, dessen Körper mit tierischem Protein überfrachtet ist, wird ebenso Harnsäure produzieren. Und das kann dann wieder zu anderen Dingen wie Gicht und weiteren Sekundärerkrankungen führen. Eine pflanzenbasierte Ernährung ist an sich schon eine Detox-Ernährung.
Richtig.
Denn sie hilft dem Körper, weil sie die Reaktion in Richtung Harnstoffproduktion schiebt, was dem Aufbau von Giften im Blut entgegenwirkt.
Keep it at a level so that you don't have the buildup of toxins in your blood.
Eine weitere Aminosäure, die in tierischem Eiweiß vermehrt vorkommt, sind die phenolischen Aminosäuren. Das sind Aminosäuren mit Ringstruktur. Phenylalanin ist beispielsweise eine davon. Mit solchen Ringstrukturen wie beim Benzol. Und in hohen Konzentrationen sind diese Karzinogen. Wenn man jetzt eine Ernährung hat, die sehr eiweißreich und arm an Kohlenhydraten ist, muss der Körper das Eiweiß in Kohlenhydrate umwandeln. Denn dein Gehirn und das Nervensystem braucht reine Kohlenhydrate.
Ja, und jetzt muss der Körper 3 oder 4-mal so viel arbeiten, damit er das bekommt, was das Gehirn braucht.
Genau, die Menschen in der Welt denken, ja, aber Kohlenhydrate machen mich dick. Deshalb bleibe ich bei der proteinreichen Ernährung. Wenn man bei dieser proteinreichen Ernährung bleibt, zwingt man seinen Körper, auch etwas von dem Eiweiß, das man verzehrt hat, in Kohlenhydrate umzuwandeln. Denn das Gehirn kann nicht von Protein ernährt werden.
Richtig.
Es muss Kohlenhydrate erhalten. Was ist die logische Konsequenz daraus? Wenn man diese proteinreiche Ernährung hat und die Hälfte des Eiweiß nimmt, um daraus Kohlenhydrate herzustellen, dann belastet man den Körper mit den Aminogruppen und den phenolischen Gruppen. Okay. Und die sind für den Körper toxisch. Man belastet also den Körper mit Toxinen. Natürlich kann der Körper sie über den Harnstoffzyklus loswerden und ausscheiden. Einiges davon wird auch über den Stuhlgang ausgeschieden. Manchmal ist es so viel Überschuss, dass es kristallisiert und in deinen Gelenken sitzt und dir alle möglichen Probleme macht. Gelenkprobleme. Warum sollte man das Problem nicht verringern, indem man die Eiweißmenge reduziert und etwas mehr Kohlenhydrate zuführt? Dann hat man das Problem nicht. Doch diese Kohlenhydrate, die man verzehrt, in welcher Form sollten die sein?
Vollwertig.
Es sollte vollwertige Nahrung sein. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass es ein Lebensmittel sein muss, das enthält, was das ursprüngliche enthalten hatte. Und darin gibt es 2 Arten von Ballaststoffen, wasserlösliche und unlösliche Ballaststoffe. Die wasserlöslichen Ballaststoffe sind faszinierend. Sie produzieren das Gummiartige. Wenn wir Früchte kochen, dann wird es ziemlich klebrig und wir nennen das Marmelade.
Ja.
Das kommt von den wasserlöslichen Ballaststoffen. Die unlöslichen sind das Raue.
Fast wie ein Kratzer.
Genau, dieser Ballast, der unlösliche, bringt den Darm in Bewegung. Während die Peristaltik den Darm bewegt, gleitet der Ballast einfach durch. Außerdem wird Wasser absorbiert, wodurch die Flüssigkeitsmenge im Darm optimiert wird und der Nahrungsbrei im Darm gut weitertransportiert werden kann. Ganz allgemein kann man sagen, wenn man täglich isst, sollte man auch täglich den Abfall loswerden. Wenn es eine zeitliche Lücke gibt, manche Leute müssen nur jeden zweiten Tag gehen, manche Leute gehen sogar nur einmal die Woche in den kleinen Raum mit dem Spülmechanismus. Was hineinkommt, sollte auch bereitwillig hinausgehen. Das ist Teil des Entgiftungssystems. Dazu benötigt man komplexe Kohlenhydrate.
Ja. Funktioniert dieses System denn, wenn man nur eine Ernährung mit tierischen Proteinen hat?
Nein.
Es kann nicht funktionieren. Also wird man irgendwo im Darm
anfangen, Probleme zu bekommen. Man wird eine Verstopfung bekommen. Jemand, der viel tierisches Protein verzehrt, wird diese Verdichtung im Darm bekommen. Daraus entwickelt sich ein hoher benötigter Druck, um das loszuwerden, was sich im Darm befindet. Ich nenne es die Erfahrung der herausquellenden Augen.
Okay.
Wenn man auf seinem privaten Thron hochrot im Gesicht wird, weil man mit Gewalt versucht, das Hindernis drinnen herauszudrücken, dann läuft etwas schrecklich schief. Das sollte ein "Ach, und schon ist es weg" sein. Nicht wahr? So sollte es doch sein.
Ich möchte nochmal auf die Ballaststoffe zurückkommen, die du angesprochen hattest, und nochmal die Wichtigkeit betonen, dass es vollwertige, ganze Kohlenhydrate sein müssen.
Ja, es muss vollständig sein.
Denn wenn es weiter verarbeitet ist, wird das ganze System nicht so funktionieren, was du gerade erwähnt hast.
Vollwertig bedeutet nicht notwendigerweise, dass du es nicht verarbeiten darfst. Aber es muss alles enthalten, was ursprünglich drin war.
Richtig, es darf nichts herausgenommen werden.
Die Industrie hat die menschliche Ernährung so verändert, denn Industrie verlangt eine Massenproduktion.
Ja.
In der guten alten Zeit ging man zu Müller. Der Name Müller ist in der Welt immer noch verbreitet. Herr Müller, wie geht es Ihnen heute? Auf Englisch Mr. Miller. Und warum? Weil es einen Müller gab, der mit Mahlstein mahlte. Die Steine rieben früher das Korn, mahlten es zu Mehl. Und alles, was im Original steckte, steckte auch im Endprodukt, nicht wahr?
Definitiv.
Die Leute mögen raffinierte Lebensmittel. Also nehmen sie ein Sieb und trennen das Grobe, die Ballaststoffe, ab. Was ein Riesenproblem ist. Ich bin keiner, der sagt, du musst ein langes Gesicht beim Essen ziehen. Das ist gut, wenn es eine gelegentliche Leckerei ist, die man isst. Aber wenn das zum Lebensstil wird, hat man ein Problem. Wenn Weißbrot ein fester Bestandteil des Essens auf dem Tisch ausmacht, beschwört man Probleme herauf. Ich verstehe sowieso nicht, warum Leute das essen wollen, weil es wie Pappkarton schmeckt.
Ja, man gewöhnt sich schon an diesen Geschmack und dann ist man das andere nicht mehr gewöhnt.
Genau. Aber wenn man seinen Lebensstil verändert und seinen Geschmacksknospen sagt, ich will das nicht, ich will Vollkornlebensmittel, dann wird einem das andere schließlich verhasst.
Ja, wenn sich der Geschmack verändert. Aber nochmal zum Brot. Es gibt Menschen, die glutenintolerant sind.
Ja.
Aber das kommt ja auch daher, dass der Mensch in das ursprüngliche Design eingegriffen hat.
Das ist richtig. Es gibt viele Vorstellungen darüber, warum Menschen glutenintolerant werden. Einige stehen mit Darmerkrankungen in Verbindung, so wie Zöliakie oder Morbus Crohn oder so etwas. Wobei die Durchlässigkeit so beschaffen ist, dass das Gluten eine Autoimmunantwort auslöst, weil es nicht richtig aufgenommen wird. Wir müssen noch darüber sprechen, wie Protein absorbiert wird.
Okay.
Aber dazu kommen wir gleich. Und es gibt viele Gründe, warum Menschen derartige Probleme haben können. Einige sagen, dass es von genetischer Veränderung des Essens kommt. Es ist sehr schwer, die Ursache von der Wirkung her zurückzuverfolgen. Es gibt interessante Schaubilder in der Welt über Menschen, die Nebenwirkungen auf Impfungen haben. Und die Korrelation zwischen bestimmten Impfungen und Zöliakie beispielsweise sind schon sehr stark. Es gibt bestimmte Dinge, die hineingebracht wurden, die das verursachen können. Aber auch wenn man eine glutenfreie Ernährung hat, muss es immer noch eine vollwertige Ernährung sein.
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, viele, sehr viele der von der Industrie hergestellten glutenfreien Nahrungsmittel sind alles andere als vollwertige Lebensmittel.
Richtig.
Sondern sie sind in Wirklichkeit so raffiniert, dass nur das Glutenfreie sie nicht gesund macht.
Genau.
Darum werden wir mindestens eine Sendung darüber machen, was ein glutenfreies Vollkornbrot und eine entsprechende Ernährung ist. Das ist auch sehr wichtig.
Dem liegt immer noch das gleiche Prinzip zugrunde.
Richtig, Martin.
Sobald am Ursprünglichen irgendwie herumgetrickst wurde, dann sei vorsichtig.
Ja. Wenn man eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung hat, dann isst man, wie ich schon anfangs sagte, nicht nur für sich selbst. Man isst auch für seine Darmflora. Gewisse Komponenten mancher Pflanzen, die wir verzehren, können wir nicht verdauen. Wie einige der Oligosaccharide. Das sind komplexe Kohlenhydrate. Wir haben kein Problem mit Glucose, das können wir aufnehmen. Wir haben auch kein Problem mit Stärke, die können wir verdauen. Das Enzym Amylase spaltet sie auf und macht Zucker verfügbar. Damit haben wir keine Probleme. Aber einige der Oligosaccharide können wir eben nicht verdauen. In einer Kartoffel hat man zum Beispiel hauptsächlich Stärke. Aber man hat auch einige dieser seltsamen Oligosaccharide.
Richtig.
Nun, einige der Darmbakterien, vor allem die im Dickdarm, lieben sie.
Ja, sie brauchen das.
Das ist ihre Nahrung. Anders gesagt, und unter dem Schöpfungsaspekt kann man auch sagen, dass Gott da etwas hineingepackt hat, das du nicht verdauen kannst, sodass du ihnen die Nahrung, die sie brauchen, nicht stiehlst. Wenn du eine Ernährung, die reich an tierischem Eiweiß ist und eine Übersäuerung mit sich bringt, dann fangen diese Bakterien sogar an zu sterben. Und man bekommt eine völlig andere Darmflora. Man hat dann eine Darmflora, die mit den Aminogruppen zurechtkommen muss. Und das produziert Ammoniak.
Korrekt.
Und dieser Ammoniak lässt nur bestimmte Bakterien zu, die auf lange Sicht zur Entstehung von Karzinomen führen. Deshalb hängt eine fettreiche Ernährung mit viel tierischem Eiweiß stark mit Darmkrebs zusammen. Alle diese Dinge sind sehr wichtig. Ich finde es immer interessant oder fand es faszinierend, wie die Proteinverdauung letztlich funktioniert. Wenn man eine Pflanze oder ein tierisches Produkt verzehrt, das Protein enthält, sind all die Aminosäuren in diesem Protein. Einige dieser Proteine sind schwer verdaulich und andere sind leichter zu verdauen. Im Magen haben wir ein Enzym namens Pepsin. Dieses Pepsin kommt zum Protein und schneidet es in Stücke. Es zerlegt das Protein in Polypeptide, lauter kleine Stücke. Und je mehr tierisches Protein es ist, desto länger braucht dessen Verdauung. Wenn man sich jetzt pflanzlich ernährt, sagen wir mit Karotten, Kartoffeln, Obst oder was auch immer, und man nimmt noch ein tierisches Eiweiß dazu, wie Fleisch oder Casein aus dem Käse, wird der Körper entscheiden, wie lange diese Mahlzeit im Magen bleiben muss. Wir haben darüber schon gesprochen, Stichwort Sättigungsgefühl.
Ja, fühle ich mich satt und voll?
Ja, der Körper verdaut das so wie eine Waschmaschine. Er macht seine Arbeit und fügt immer das Produkt hinzu, das die Proteine und die Nahrung zerlegt. Dann wird eine Probe durch den Zwölffingerdarm geschickt. Und in diesem Teil des Zwölffingerdarms sind Rezeptoren, die mitteilen, wie weit der Verdauungsprozess schon fortgeschritten ist. Und wenn er noch nicht entsprechend fertig ist, dann wird der Magen verschlossen.
Super, es bleibt drin.
Also gibt es noch eine Waschmaschinenrunde. Dann wird wieder eine Probe durchgeschickt. Wenn man jetzt Käse verzehrt, heißt es immer, bleib noch drin, bleib noch drin, bleib noch drin, bleib noch drin, bleib noch drin. Und das stundenlang. In der Zwischenzeit fängt das Zeug, was noch in dieser warmen, feuchten Umgebung drinnen ist, schon an zu fermentieren.
Denn das wird ja noch nicht im Magen verdaut.
Genau. Das führt zu einem großen Problem. Wenn man Kohlenhydrate isst, fängt die Verdauung schon im Mund an, weil hier das Enzym Amylase ist. Aber sobald es in den Magen kommt, trifft es auf eine saure Umgebung. Und je mehr tierisches Fett im Magen ist, desto saurer muss es im Magen sein, damit die Enzyme dort optimal funktionieren können. Jedes tierische Protein, das in den Magen gelangt, erhöht die Säure. Aber jetzt liebt unser Immunsystem einen leicht basischen Systemzustand.
Basisch.
Ja, basisch. Es mag keinen sauren Systemzustand. Wenn der saure Nahrungsbrei endlich weiterkommt, mit den schon fermentierten Kohlenhydraten, dann sind das nicht länger Kohlenhydrate, sondern Fettsäuren. Das steigert die Säurebelastung, nicht wahr? Also, eine Ernährung, die tierisches Protein enthält, ist eine säurereiche Ernährung für den Körper. Die säurereichsten Nahrungsmittel sind Käse. Dann kommt das Fleisch. Wenn man ein pflanzliches Protein nimmt, ist es leicht säurebildend, wie die meisten Nüsse. Leicht säurebildend. Und einige wirken sogar basisch, was völlig erstaunlich ist, weil sie ja Aminosäuren enthalten. Aber sie sind so ausgeglichen mit Mineralien, dass sie sogar leicht basisch wirken. Beispielsweise Mandeln. Die wirken leicht basisch. Die meisten Getreide sind leicht säurebildend, aber einige wirken sogar basisch, wie Hirse beispielsweise. Das ist ein basisches Getreide.
Ja.
Wenn man an einem Säureüberschuss leidet, dann sollte man Getreide bevorzugen, die basisch wirken, wie Hirse oder Sorghum, und diese in die Ernährung einbauen. Wenn man eine Ernährung hat, die basenbildend wirkt, und bei einer pflanzenbasierten Ernährung geht das quasi von allein. Früchte, sogar die sauresten Früchte wie Zitronen wirken basisch. Der Körper liebt das und die Bakterien hüpfen vor Freude. Wenn man diese gesunden Bakterien im Darm hat, sendet schon das allein ein Signal ans Gehirn. Alles in Butter. Und diese Kommunikation zwischen dem Darmgehirn und dem übergeordneten Gehirn ist sehr wichtig. Zurück zum Protein. Es wird im Magen in Stücke zerlegt. Passiert den 12-Fingerdarm und ein weiteres Enzym wird hinzugefügt, nämlich Trypsin. Und das zerlegt die großen Stücke in kleinere Stücke. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine freien Aminosäuren.
Nein.
Und weiter geht es durch den dünnen Darm. Und wenn das Ganze viel weiter gelangt, hat die Darmwand schließlich besondere Zellen, die Enzyme produzieren, die Endopeptidasen genannt werden. Sie fangen an, die einzelnen Aminosäuren abzutrennen. Die freien Aminosäuren gibt es also erst ziemlich weit unten im Darm. Dort werden sie vom Portalgefäßsystem aufgenommen, das sie direkt zur Leber transportiert. In der Leber werden sie wieder umgebaut, zumindest die Aminosäuren, die zu Dipeptiden, also zwei zusammen verbunden werden. Es können aber auch Dreiergruppen oder Vierergruppen und so weiter gebildet werden, die dann in den Blutstrom gelangen. Wenn die Zellen sie schließlich aufnehmen, werden sie nach Bedarf zerteilt, wozu sie eben benötigt werden, ob als Bausteine oder für Herstellung von Enzymen, was die Zelle auch immer braucht. Die Menge an Protein, die man benötigt, ist sehr gering. 0,7 Gramm pro Kilogramm. Ich schätze, ein Mann von deiner Statur würde täglich etwa 60 Gramm Eiweiß brauchen. Ich würde täglich vielleicht 70 oder 75 Gramm brauchen. Eine Frau vielleicht durchschnittlich zwischen 55 und 65 Gramm Eiweiß täglich. Und der durchschnittliche Verbrauch, besonders in unserem Land, nämlich Südafrika, ist 3, 4, 5 oder 6 Mal so hoch.
Okay.
Das Protein kann man im Körper nicht einlagern. Alles, was man über diese 0,7 Gramm Protein hinaus verzehrt, und wenn man noch im Wachstum ist, ist es 1 Gramm pro Kilogramm, okay?
Ja.
Wenn ein Kind jetzt 20 Kilo wiegt, dann braucht es 20 Gramm Protein. Das ist sehr wenig, oder?
Das stimmt.
Und wenn es ein ausgewogenes Protein ist, dann umso besser. Weil der Körper aber dieses Eiweiß nicht einlagert, muss alles überschüssige Eiweiß umgebaut werden. Und zwar entweder zu Kohlenhydraten oder zu Fett. Weil man diese beiden einlagern kann. Die Kohlenhydrate als Glykogen. Das kann in der Leber eingelagert werden oder auch in den Muskeln als Energiereserve. Alles darüber hinaus wird als Fett eingespeichert. Aber weil der Körper ja entgiftet oder zumindest diese Riesenladung an Toxinen zu entgiften versucht, all die Phenolgruppen und alles andere, was noch im tierischen Produkt steckt, wovon das meiste fettlöslich ist. Das Fett, das gebildet wird, enthält auch viele dieser gelösten Toxine, einfach um sie vom Blutstrom zu trennen. Das kommt ins Fett. Wenn man sich also mit viel tierischen Proteinen ernährt, wird die Belastung mit anderen unerwünschten Stoffen, die damit einhergeht, erhöht. Man bekommt eine Menge Hormone, da kommt ein ganzes Paket. Kannst du dir die Todesangst der Tiere vorstellen, die geschlachtet werden? Wie hoch die Cortisonwerte sind? Und auch das Adrenalin, das steckt alles in deinem Essen.
Richtig, weil es alles im Fleisch enthalten ist.
Genau. Viele andere Chemikalien werden also im Fett gelöst und eingelagert. Und dann wirst du eines Tages krank, Martin. Du fühlst dich nicht gut, erbrichst vielleicht und isst gar nicht richtig. Worauf greift dein Körper dann zurück, um dich am Laufen zu halten?
Er greift auf dieses Fett zurück.
Ganz genau. Vor allem, wenn man Fieber hat, dann verbrennt man viel von diesem Fett. Und diese Giftstoffe werden freigesetzt. Die Belastung mit Giftstoffen wird also bei der Fettverbrennung erhöht.
Ja.
Das lässt dein Immunsystem ziemlich abstürzen. Wie erhält man sich ein gutes Immunsystem? Mit einer pflanzenbasierten Ernährung. Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. So erhält man sich ein gutes Immunsystem. Wir hatten tierisches Protein im Labor getestet. Wir führten buchstäblich hunderte von Experimenten durch, wobei wir alle möglichen Tiermodelle verwendet haben. Wobei wir die Immunantwort und den allgemeinen Gesundheitszustand eines Tieres untersuchten. Die Cholesterinwerte, das Aminosäurenprofil, die Immunkomponenten, die Zusammensetzung der Knochen, alles davon. Wenn wir eine pflanzenbasierte und eine Ernährung mit tierischen Proteinen vergleichen, waren die Ergebnisse völlig verblüffend. Bei jedem einzelnen Aspekt.
On every single level.
Das Cholesterin beispielsweise, man hat ja zwei Arten von Cholesterin. Das mit der hohen Dichte und das mit der niedrigeren Dichte. Das eine wird mit Gefäßerkrankungen in Zusammenhang gebracht, das andere nicht. Und das Verhältnis von HDL, das mit der hohen Dichte, zu LDL mit der geringeren Dichte ist, sehr wichtig. Bei einer pflanzenbasierten Ernährung war das Verhältnis immer perfekt. Ob man jetzt einen Fleischfresser oder einen Pflanzenfresser untersuchte. Aber das Verhältnis war immer schlecht, wenn es tierisches Eiweiß war. Genauso bei den Immunparametern, die wir untersuchten. Das war absolut erstaunlich, dass man diese gleichbleibenden Ergebnisse erhielt. Deine Ernährung ist also sehr wichtig. Lass uns ein wenig darüber sprechen, was man essen sollte und wie man essen sollte. Martin, das ist ein Diagramm, das nur einmal darstellen soll, was tierisches Eiweiß bewirkt. Und das bei jedem Krebs, den man bewerten will. In diesem Fall war es Krebs der Lymphdrüsen. Und da hat man den Pro-Kopf-Verzehr an tierischen Proteinen nach Ländern. In Japan wird wenig tierisches Protein verzehrt im Vergleich zu ihrer Gesamternährung. Bei ihnen ist es nicht wie in den westlichen Ländern mit dem großen Steak. Sie haben nur kleine Stücke oder so. Also im Allgemeinen einen geringen Verzehr. Und dann die westlichen Länder wie Kanada, Dänemark, USA. Die USA führt die Hitparade generell immer an, denn sie haben allgemein gesprochen die schlechteste Ernährung der ganzen Welt. Man kann die starke Korrelation zwischen dieser Krebsart und der Zufuhr von tierischem Eiweiß sehen. Je höher sie ist, umso höher ist die Krebsrate. Wenn man sich Fett in der Ernährung und beispielsweise Brustkrebs ansieht, ist die fettreiche Ernährung immer in Verbindung mit einer Ernährung, die reich an tierischem Eiweiß ist. Wie etwa Käse. Milchprodukte sind oft sehr fettreich. Viel tierisches Eiweiß kommt oft mit viel Fett einher.
Und dann gibt es ja diese neuen Diäten, die bewusst fettreich sind.
Genau. Wenn man sich die östlichen Länder wie Japan und Thailand betrachtet, haben diese eine sehr geringe Brustkrebsrate. Und wieder sind die USA, Kanada und die westlichen Länder mit den höchsten Raten bei diesen Krebsarten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem gibt, was in den Mund hineinkommt und was im Körper passiert. Hier haben wir Milch und Brustkrebs. Und wieder ist interessant, dass die Länder, die den größten Verzehr an Milchprodukten haben, wie Dänemark, die Schweiz und so weiter, und auch die USA, die immer ziemlich weit vorn in der Hitparade liegt. Und diejenigen, die wenig Milch konsumieren, wie Thailand, Japan und so weiter, dort wird Sojamilch getrunken.
Richtig.
Die haben das Problem nicht so.
Aber was ist mit dem Östrogen in Soja?
Bring mich nicht aus dem Konzept, Martin. Diese Frage ärgert mich fast, weil sie auf völliger Fehlinformation basiert. Und mich überrascht es, dass unabhängig davon, wie viel Wissenschaft in der Welt verbreitet wird, dir ständig dieses hartnäckige Argument an den Kopf geworfen wird. Die Art von Östrogen, in Anführungszeichen, die man beispielsweise in Hülsenfrüchten und da besonders in Soja vorfindet, das sind Phytoöstrogene.
Particularly in soy, for example, is phytoestrogen.
And Phytoöstrogene haben nicht die verweiblichende Eigenschaft, überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Orte, wo Östrogene andockt, ohne jetzt in die Details zu gehen. Alles in unserem endokrinen System, nun nicht alles, aber das meiste davon, arbeitet mit einem Push-Pull-Mechanismus. In dem Endokrinsystem wird einmal verstärkt und einmal wird unterdrückt. Die Prostatadrüsen arbeiten großteils nach diesem Schema und davon gibt es eine ganze Menge. Einige verstärken etwas oder unterdrücken etwas und so erhält man das Gleichgewicht. Und es geht immer um dieses Gleichgewicht. Man möchte einen Stoffaufbau und man möchte einen Stoffabbau. Man möchte aktivieren und deaktivieren. Man möchte aufbauen, wenn man verdaut, dann möchte man aufnehmen und benutzen. Und das muss entsprechend organisiert werden. Genauso ist es mit diesen Phytoöstrogenen. Es gibt Orte mit Alpha-Bindungen und Orte mit Beta-Bindungen. Einige davon regen manche Aktivitäten an und andere unterdrücken gewisse Aktivitäten. Nun, die Phytoöstrogene docken an diese Orte an und konkurrieren dabei mit natürlichem Östrogen. Und verhindern dadurch viele der Probleme, die mit dem Östrogen in Verbindung stehen. Beispielsweise Krebs, Brustkrebs, kann dadurch verringert werden. Und sie korrigieren nicht an den Orten, die eine verweiblichende Wirkung haben.
Richtig.
Sie haben keine verweiblichende Wirkung. Ich sage immer, wenn man in die asiatischen Länder geht, laufen die dort nicht mit BHs herum. Ich spreche jetzt von den Männern. Das ist ein Irrtum und das basiert auf Falschinformationen. Die Phytoöstrogene, die man in Soja hat, sind dieselben, die man zum Beispiel in Leinsamen findet. Und die gleiche Person, die dir sagt, du sollst viel Leinsamen verzehren, weil es gesund für deine Verdauung ist, weiß nicht, dass er in einem Atemzug auch über den Verzehr von Phytoöstrogenen spricht. Das dort enthaltene ist Genisterin. Und das ist dasselbe wie in Soja. Aber weil Soja mit der Milchindustrie konkurriert, aha, deshalb muss es ins Visier genommen werden. Das ist absoluter Blödsinn oder Unwissenheit, die Menschen so reden lässt. Im Gegenteil, Phytoöstrogene schützen dich vor Krankheiten und haben nichts mit deiner Männlichkeit zu tun oder mit der Zeugungskraft. Man muss ja nur schauen, welche Länder der Erde am bevölkerungsreichsten und wohlbekannt für ihre Zeugungsfähigkeit sind. Dann trifft das doch vor allem auf Länder zu, die viel davon verzehren. Es gab eine ziemlich bekannte Studie, die hieß Game Changers. Hast du davon schon gehört?
Ja.
Sie haben dabei das Testosteron und die Virilität des spezifisch Männlichen untersucht, um es so auszudrücken. Waren nun diejenigen mit der pflanzenbasierten Ernährung am unteren Ende der Skala oder an der Spitze?
Sie waren ganz oben.
Sie waren ganz oben. Diese Kerle mit ihren Muckis, die Anabolika und Steroide nehmen, um das zu erreichen, verzwergen ihre Männlichkeit und schreien die an, die völlig okay sind und denen nichts fehlt, weil die Phytoöstrogene nutzen? Ich denke, dass die Welt das umgekehrt sieht. Der Teufel ist der Meister der Umkehrung und Verdrehung.
Ja, genau. Deshalb komme ich wieder darauf zurück. Sobald deine Wissenschaft nicht mit deiner Bibel übereinstimmt, dann ist es verdreht.
Richtig.
Auch wenn es so aussieht, als ob es richtig wäre.
Das stimmt. Ich gebe euch jedes Gewächs, das Samen trägt. Beinhaltet das Leinsamen?
Ja.
Beinhaltet das auch die Sojabohne?
Ja.
Beinhaltet das auch jede andere Bohne? Wenn Gott also sagt, das ist die beste Ernährung, und du es noch ins Labor nimmst und ihnen zeigst, dass es die beste Ernährung darstellt, überzeugt das dann die Menschen?
Nein.
Nein. Nein, weil sie von ihren Geschmacksknospen gesteuert werden.
Genau, dann suchen sie sich einen wissenschaftlichen Beweis und tatsächlich bekommen sie einen wissenschaftlichen Beweis, dass die Alternative zur Bibel in Wirklichkeit besser ist.
Genau, man wird auf Aussagen treffen wie, ein Glas Wein ist gut für dich. Stimmt's? Oder iss viel Schokolade, das tut dir gut. Und trink viel Kaffee, denn wir haben etwas Gutes in Kaffee entdeckt.
Ja, einige Untersuchungen zeigen jetzt, dass etwas Gutes in Koffein steckt.
Ganz genau. Aber wenn man sich die gegenteiligen Wirkungen betrachtet, sieht man die 40-prozentige Verringerung der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Es ist absolut lachhaft, dass man überhaupt so argumentieren kann. Was man isst, ist also sehr wichtig. Und auch wie. Betrachten wir also einige dieser Dinge.
Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten den Zuschauern einfach sagen, wie deine normale tägliche Ernährung aussieht.
Eating in your life.
Ein normaler kulinarischer Tag in meinem Leben?
Nein, natürlich auch bei mir.
Okay, auch bei dir.
Ich glaube, wenn Leute sich entscheiden, das einmal zu probieren, an wen sollen sie sich wenden? Uns ist es doch auch so gegangen. Man ist völlig überfordert. Okay, ich probiere das einmal aus, aber wie packe ich das an?
Gut. Was ist nun eine gute Ernährung? Wir haben es in der Bibel gelesen. Und ich habe es in Labortests bewiesen.
Definitiv.
Und sehr viele Leute haben es ebenfalls bewiesen. Die China-Studie sticht dabei monumental heraus. Und auch viele andere Studien wurden durchgeführt. Die Literatur ist voll davon. Also, eine Ernährung, die viel Obst enthält, ist doch eine hervorragende Ernährung. Nun, Obst enthält viel Wasser. Obst enthält größtenteils Kohlenhydrate. Obst enthält eher wenig Protein. Also kann es nicht allein deine ganze Ernährung ausmachen.
Nein.
Obwohl es Leute schon geschafft haben, ich esse nur Obst. Es geht schon. Aber genau genommen steht da nicht, iss nur Obst. Ich gebe euch jedes samentragende Gewächs. Ein Frühstück mit Getreide und Obst wäre ein hervorragendes Frühstück.
Wir fangen auch oft mit einer Schüssel gemischtes Obst an.
Okay. Was erhält der Körper durch dieses gemischte Obst? Zum einen bekommt man doch Kohlenhydrate. Man erhält auch Wasser, und zwar zelluläres Wasser. Es hat also die genaue Zusammensetzung, nach der deine Zellen verlangen. Also das ist das Erste. Es enthält Mineralien. Obst ist reich an Mineralien und Vitaminen. Es ist reich an Vitamin C. Und je nachdem, was für Obst es ist, enthält es unterschiedliche Inhaltsstoffe.
Noch ein Grund, warum wir mit Obst anfangen, ist, dass es schneller verdaut wird.
Richtig. Wenn man jetzt Obst und Getreide zusammen verzehrt, wird das relativ schnell verdaut. Was bedeutet, dass es den Magen bald passiert hat und dem Körper dann als Energie verfügbar wird. Wenn man dagegen ein Frühstück mit tierischen Proteinen hat, steht einem diese Energie ungefähr erst 6 Stunden später zur Verfügung. Wenn man dagegen das hat, steht das meiste in relativ kurzer Zeit zur Verfügung. Was wir hier sehen, sind ganz verschiedene Früchte. Da sind einige Erdbeerstücke drin. Die Erdbeere ist die Frucht mit dem höchsten Gehalt an Antioxidantien, wie auch die Cranberry oder
Granatapfel.
Sie sind alle reichhaltig und unterschiedlich an Phytochemikalien, den Antioxidantien. Was ist jetzt ein Antioxidant? Das ist etwas, das freie Radikale in deinem Körper beseitigt. Und freie Radikale sind karzinogen. Damit isst du im Grunde etwas, was dein Immunsystem in Gang bringt und deinem Körper hilft, die freien Radikale und gefährlichen Stoffe loszuwerden, die beständig durch Stoffwechselvorgänge im Körper produziert werden. Und ihm genau genommen bei der Selbstreinigung helfen. Man kann es eigentlich gar nicht besser haben. Aber man braucht ja auch noch Energie. Also sollte man gutes Brot haben, aus welchem Getreide auch immer. 3 Getreidesorten werden dich mit vollständigem Protein versorgen. Oh Martin, ich sehe, du hast hier noch ein Bild von einer Samenmischung dazu genommen. Nun, alle diese Samen enthalten verschiedene Inhaltsstoffe, wie wir schon gesagt haben. Wenn man sich beispielsweise Leinsamen ansieht, der enthält alle Omega-Fettsäuren, die man in der Ernährung braucht. Man hört, dass die Leute immer sagen, dass man Fisch braucht für die Omega-3-Fettsäuren. Nein, denn wenn man Fisch isst, erhält man Eicosapentaensäure oder EPA. Wenn man aber Samen isst, erhält man Linol und Linolensäure. Diese stehen am Anfang unserer Enzymkaskade. Man kann also jede Fettsäure aus diesen beiden Basissäuren herstellen, die man im Samen findet. Isst man Fisch, erhält man Eicosapentaensäure, die die Geringungsparameter deines Blutes verändern können. Und man muss gut aufpassen, ob man das wirklich will. Wenn man aber mit den Samen anfängt, kann man die herstellen, die man im Fisch vorfindet, und zwar in der Menge, die der Körper braucht. Wenn man es aber gleich mit dem Fisch verzehrt, kann man die Menge an EPA nicht kontrollieren. Also, der Körper muss bei egal welchem Problem ständig ausgleichen. Also, das ist eines der besten Dinge, Martin. Ich sehe hier in deiner Schüssel Kürbissamen, die ebenfalls reich an Phytochemikalien sind, die beispielsweise vor Prostatakrebs schützen, für die Gesundheit der Prostata. Wenn man das alles schrotet, entweder im Mund oder in einem Gerät,
ja, wir mahlen die Samen und streuen sie über unser Obst. Aber jeder kann das so machen, wie er es möchte. Das ist einfach meine Weise, wie ich die Samen esse. Es ist dann nicht so trocken und man gewöhnt sich bald daran.
Ja, manche Leute packen sie in ihr Porridge. Hier sehe ich eine Schüssel mit verschiedenen Getreidearten.
Ja.
Erklär uns doch kurz deine Frühstücksschüssel.
Ja, es geht ja darum, dass es 3 Getreidearten sein müssen.
Ja.
Und deshalb...
Das muss jetzt nicht sein. Weißt du, Martin, der Aminosäurepool in deinem Blut bleibt mindestens 18 Stunden.
Ja.
Ja.
Nehmen wir also an, du hattest nur eine Getreidesorte zum Frühstück. Sagen wir Hafer, dann fehlt dir vielleicht etwas. Wenn du später am Tag Brot isst, kommt das zweite Getreide dazu. Und dieser Pool bleibt. Du musst sie also gar nicht auf einmal essen. Wenn du es natürlich gleichzeitig isst, ist das gut.
Ja, aber es hilft beim Durchhaltevermögen.
Ja.
Sonst wird man schnell hungrig.
Ja, wenn dem Körper irgendein Element fehlt, entwickelt er ein Verlangen. Und
genau.
Leute, die ein Verlangen nach Süßem haben, befriedigen das Verlangen in Wirklichkeit mit der falschen Sache. Der Körper verlangt vielleicht was ganz anderes. Aber wenn man eine vollwertige Ernährung hat, bekommt er das, was er braucht. Was für Getreide nimmst du hier?
Da haben wir Hirse, Hafer und wenn ich mich richtig erinnere, ist das gemahlener Weizen.
Okay, einmal Hirse, was sogar ein basisches Getreide ist, das ist exzellent. Außerdem hat es für sich genommen schon vollständiges Eiweiß. Eines der wenigen Getreide, das ein vollständiges Eiweiß vorweist. Es ist auch wichtig zu wissen, dass man geschälte Hirse kaufen sollte. Vielleicht in einem Bioladen. Oder von jemand, der sie für den menschlichen Verzehr verkauft. Weil wir ja keine Vögel sind. Denn ein Vogel knabbert es aus der Schale und lässt die kleinen Schalen einfach fallen. Sonst hättest du eine wirkliche Kauerfahrung. Lass diesen Prozess andere für dich erledigen. Okay, du mischst also drei Getreidesorten zusammen. Ein Dreikorn-Porridge, das sollte genug Durchhaltevermögen liefern.
Ja, dazu möchte ich sagen, dass wir das unterschiedlich zubereiten. Denn viele Leute haben ja nicht viel Zeit. Man kann es sogar über Nacht in einem elektrischen Kochtopf, einem Slow Cooker, geben. Und am nächsten Morgen hat man dann von diesem Essen genug für 3 Tage.
Martin, es ist auch interessant, dass Getreide andere Stoffe enthält, die Enzyme unterdrücken. Beging Gott einen Fehler, als er da Enzymsuppression hineinlegte? Nein, denn der Samen muss ja im Ruhestand gehalten werden. Und nur wenn der Samen aktiviert wird, wird der Suppressor ausgeschaltet. Kochen zerstört ihn auch. Substanzen wie beispielsweise Phytinsäure wird in so einem Slow Cooker zerstört. Dadurch wird man diese natürlichen Enzymsuppressoren los. Einweichen und Keimen macht es auch. Sprossen oder Keimlinge sind hervorragend Lebensmittel, denn sie sind energetisiert und alle Suppressoren sind weg.
Das erleichtert die Verdauung.
Ja, sehr. Außerdem wurden die Phytochemikalien und Vitamine aktiviert. Hier hast du ein Brot mit Avocado und Sauerkraut belegt. Martin, magst du so etwas?
Ja, das ist für mich wie ein Pudding nach dem Frühstück.
Sauerkraut ist ein fermentiertes Lebensmittel. Und fermentierte Nahrungsmittel, wenn sie naturbelassen sind und nicht erhitzt, wobei alles abgetötet wird, dann ist das wie ein Probiotikum.
Das ist ein Freund für den Freund.
Das hilft deinem Freund. Das schickt ihm ein paar Freunde, mit denen er spielen kann. Und hilft dabei, die Zusammensetzung der Flora zu optimieren. Du könntest auch Kokosmilch oder Sojamilch oder Cashewmilch verwenden oder Milch aus anderen Samen. Du kannst deinen eigenen Joghurt machen. Dazu müsstest du einfach eine probiotische Tablette kaufen und sie dort hineingeben. Und das Ganze bei konstanter Temperatur halten, fast auf Körpertemperatur, und es wird zu selbstgemachtem Joghurt, und zwar nicht auf Kuhmilchbasis. Das ist ähnlich wie fermentierte Lebensmittel. Und die Avocado ist natürlich reich an einfach ungesättigten Fetten und bringt die Omega-Fettsäuren, die man braucht. Aber sie hat auch sehr viel Folsäure. Das ist ein energiereiches Essen. Und anstelle von Butter nimmt man einfach Avocado, wenn man es kann.
Richtig.
Wer sagt denn, dass Butter gelb sein muss? Warum
genau.
Kann sie nicht grün sein?
Und wenn man anfängt, so zu essen, lernt man, was man alles auf ein Brot legen oder streichen und selbst herstellen kann. Aus all den Hülsenfrüchten. Man muss es einfach probieren. Es wird nicht langweilig.
Es gibt so viele interessante und leckere Sachen.
Eins möchte ich noch sagen. Das ist jetzt das ganze Frühstück, so wie ich es esse. Ich beginne mit dem gemischten Obst, dann das Dreikorn-Porridge und mit dem Brot höre ich auf. Das hört sich nach ziemlich viel an.
Und wie geht es dir damit? Wie lange hält das an?
Das langt mir bis 2 oder 3 Uhr nachmittags.
Ganz genau. Martin, wenn du jetzt das belegte Brot nimmst, also wenn ich mir das Bild jetzt genau betrachte, sieht es für mich doch sehr wie ein Vollkorn-Sauerteigbrot aus. Stimmt das?
Whole grain sourdough bread.
Ja, das stimmt.
Okay.
Wir haben mit deinem Brotrezept angefangen.
Ja?
Davon gibt es auch Videos. Etwas später bekamen wir dann selbst einen Sauerteigansatz geschenkt.
Wer hat euch den Sauerteigansatz geschenkt?
Ein sehr guter Freund. Mir wurde gesagt, der ist unbezahlbar, den kann man nicht kaufen.
Nein, das kann man nicht. Lass uns doch mal ein Video zu gutem Sauerteigbrot machen. Wenn man einmal damit angefangen hat, ist das wieder eine völlig neue Erfahrung.
Ja, und wie du schon einmal sagtest, macht dieser Sauerteig deine Freunde da drinnen auch sehr glücklich.
Ja, denn Brot soll nicht sauer sein. Es soll leicht und süß sein. Es soll einfach das Treibmittel für den Tag sein. Aber womit es aufgeht, hat auch einen Einfluss auf die Feuchtigkeit. Es wird mehr zu zellulärem Wasser als extrazellulärem Wasser. Das ist wieder eine völlig andere Geschichte, aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen.
Ja, einfach nur so viel. Es ist gesünder.
Ja, es ist ein wunderbares Brot. Okay, dann wollen wir uns noch das Mittagessen betrachten. Martin, hier hast du einen Salat. Der enthält grüne Blätter. Nun, Grünzeug, ob jetzt in Form von Salat oder grünem Gemüse wie Wirsing oder Brokkoli, alles was dunkelgrün ist, das ist deine Kalziumquelle. Wenn du das dunkle Grün siehst, solltest du gleich an Kalzium denken.
Ja.
Nun, tierisches Protein entzieht den Knochen genau genommen sogar Kalzium, um die Säure zu neutralisieren, weil das Protein die Säurelast steigert. Denn so ist der Körper gestrickt. Man hat diesen Push-Pull-Mechanismus des Nebenschilddrüsenhormons und des Calcitonins. Das erhöht den Kalziumgehalt der Knochen, wogegen das andere Kalzium aus den Knochen nimmt. Sobald also der Körper ein zu viel an Säure hat, produziert er PTH, wodurch den Knochen Kalzium entzogen wird. Aber das Kalzium in grünem Blattgemüse wird, weil es in einem basischen Gesamtpaket daherkommt, automatisch in den Knochen eingelagert. Wenn man gute, gesunde Knochen haben möchte, isst man besser Hülsenfrüchte, Getreide und Grünzeug. Nimmt man sich beispielsweise die afrikanische Ernährung, so besteht die afrikanische Ernährung aus Getreide, Hülsenfrüchte und Blattgemüse, besonders Maroch, was eine Art Spinat ist, der gerne gegessen wird. Und die Menge an zugeführtem Kalzium in einem Land wie Gambia liegt beispielsweise nur bei etwa 400 Milligramm am Tag, während in den Vereinigten Staaten die Menge 3- oder 4-mal so groß ist. Aber in den Vereinigten Staaten haben die Frauen Osteoporose und in Afrika nicht.
Nein.
Denn das Extra, was sie angeblich von ihren tierischen Produkten, vor allem aus Kuhmilch, bekommen, wird gar nicht in den Knochen aufgenommen, sondern die Säurebelastung trägt zu einem Kalziumverlust der Knochen bei. Das verliert man dann durch den Urin und nebenbei bekommt man noch etwas Gicht geschenkt. Das ist also deine Mineralstoff-, Vitamin- und Kalzium-Tablette.
Ja, und es hilft auch noch dem Blutzucker.
Ganz genau. Und hier gibt's Pfanngemüse mit braunem Reis. Das hat jetzt eher wenig Protein. Wenn man jetzt etwas mehr Eiweiß haben möchte, könnte man Hülsenfrüchte dazufügen. Oder ein Produkt aus Hülsenfrüchten, wie etwa beispielsweise Tofu.
Ja, man könnte auch einige Nüsse hinzufügen.
Ein paar Nüsse oder so? Einige Leute möchten jetzt vielleicht sagen, ich habe das schon viele Leute sagen hören, Tofu ist so fad. Aber weißt du was? Alles ist in Wirklichkeit Fad. Wenn man Fleisch nimmt und das ganze Blut herauswäscht, dann ist das einfach eine weiße Masse und absolut geschmacklos. Den einzigen Geschmack, den man bekommt, erhält man durch die Zutaten. Und bei Tofu ist es genau das Gleiche. Wenn man wissen will, wie man Tofu verwenden kann, dann sollte man in die Länder gehen, die ihn verwenden. Man sollte sich asiatische Rezepte ansehen, thailändisch, japanisch, chinesisch. In diesen Ländern gehört es zum Speiseplan. Und lerne von ihnen die Zubereitung, damit es den Gaumen befriedigt. Es bedarf ein wenig Eigeninitiative. Suche im Internet und dann wird das schon. Also ein Pfanngemüse mit Reis und all den Zutaten. Und dann wird man eine ziemlich gesunde Proteinernährung haben. Und hier hast du einen Kichererbseneintopf mit Kokoscreme und Bulgurweizen. Bulgur ist vorgekochter Weizen. Traditionell werden dazu diese großen Töpfe gebraucht, die auf offenem Feuer stehen. Man kocht das Getreide in Wasser und anschließend wird es zum Beispiel an der Sonne getrocknet. Dann wird es noch geschrotet. So erhält man Bulgur. Es ist also schon vorgekocht. Deshalb ist er in kurzer Zeit gekocht. Das ist recht praktisch. Also ein guter Kichererbseneintopf mit Kokoscreme. Nun, Martin, da hast du ein gesättigtes Fett. Die Kokoscreme. Sprechen wir kurz darüber.
Ja, stimmt. Bitte.
Denn die Leute sagen gleich, das ist ein gesättigtes Fett, oh, das ist schlecht für dich. Denn so lautet das Mantra. Und gesättigte Fettsäuren sind auch nicht gut für dich, wenn es ein tierisches Fett ist. Denn tierisches Fett besteht aus Stearinsäure. Aber die Kokoscreme aus Kokosnüssen ist zwar auch ein gesättigtes Fett, besteht jedoch aus Palmitinsäure. Die andere Sache ist, dass tierische Fette null Antioxidantien besitzen. Wogegen Kokoscreme viele Antioxidantien wie Vitamin E enthält. Dieses Fett der Palmitinsäure wird vom Körper so leicht verstoffwechselt. Anders gesagt ist es ein Fett, das im Grunde für den menschlichen Verzehr entworfen wurde.
Genau.
Und jedes Getreide hat einen Anteil gesättigten Fetts, großteils Palmitinsäure. Daneben gibt es die einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Es ist interessant, wenn man sich auch tierische Fette betrachtet, wie Butter, Stearinsäure, keine Oxidantien. Wenn man dieses Öl erhitzt, bildet es sofort freie Radikale, Oxidation. Wenn man jedoch Kokosfett erhitzt, bildet es keine freien Radikale, weil es so viele Antioxidantien enthält. Was ist also besser für dich?
Definitiv das Pflanzliche.
Absolut.
Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass viele Leute wahrscheinlich das gleiche Problem haben, das wir auch hatten. Nämlich, dass man in der Arbeit ist. Man hat also keine Zeit, dass man sich ein Mittagessen kochen kann. Als wir uns umstellten, dass wir die Hauptmahlzeit nicht mehr am Abend, sondern Nachmittag aßen, kochten wir weiterhin das gleiche Essen, das wir ansonsten gleich am Abend gegessen hätten, nur dass wir es erst am nächsten Tag zum Mittag essen.
Ja.
Das ist eine der großen Veränderungen, die man machen muss. Ein großes Frühstück, ein kleineres Mittagessen und wenn nötig noch eine Kleinigkeit am Abend.
Ja, es ist immer besser, spät am Abend keine große Mahlzeit mehr zu essen. Es ist immer noch das gleiche alte Wechselspiel. Anabolismus und Katabolismus. Das eine baut auf, das andere baut ab. Aber wenn man schlafen geht, dann geht man in eine Ruhephase. Man möchte seinen Körper doch nicht zur Arbeit zwingen. Wenn der Magen leer ist, wenn man sich hinlegt, ist man nicht gezwungen zu verdauen und darauf Energie zu verwenden. So hat man eine bessere Ruhephase. Man sollte also versuchen, abends keine schwere Mahlzeit mehr zu essen. Wenn man etwas essen muss, dann sollte man etwas Leichtes essen, wie eine Frucht. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass nichts von einem Gesetz der Meder und Perser ist. Wenn du den Tag über schwer gearbeitet hast und du das Gefühl hast, dass du etwas brauchst, dann iss auch etwas. Aber versuche es nicht spät abends
zu essen. Ja, und versuche es nicht zur Norm zu machen.
Hier hat man wieder ein Getreide. Und Kichererbsen, eine Hülsenfrucht. Übrigens sind Kichererbsen auch eine der Hülsenfrüchte, die vollständiges Eiweiß haben. Die Kombination aus Weizen und Kichererbsen ist eine exzellente Mischung. Auch wenn man aus Kichererbsen Hummus macht und es sich aufs Brot streicht, dann hat man auch diese Kombination aus Getreide und Hülsenfrucht, die ein vollständiges Eiweiß ergibt.
Ja.
Diese Idee, dass pflanzliches Protein minderwertig ist, ist nicht richtig.
Das stimmt.
Martin, dann willst du deiner Lust nach Süßem nachkommen und ich sehe, dass du hier ein Bild von Karob und Nusshappen hast.
Gelegentlich schmeckt das ganz gut hinterher.
Ich verstehe. Nun, Karob kommt auch von einer Hülsenfrucht. Es wird großteils aus den Schoten gemacht, aber es ist irgendwie wie Schokolade, nur dass er keine Opioide, Koffein und Theobromin enthält oder die anderen kleinen bösen Fallstricker, die man sonst hat. Das ist ein exzellenter kleiner Abschluss einer Mahlzeit. Martin, wir sagten, dass Getreide und Hülsenfrüchte eine perfekte Kombination ist. Wie hier mit einem roten Linsenaufstrich, den man sich natürlich nach Belieben würzen kann. Und dazu ein gutes Brot aus Vollkorn. Dann hat man diese Kombination aus Getreide und Hülsenfrüchten. Und für die vielbeschäftigte Hausfrau, die den Kindern etwas Gutes mitgeben will, kann man auch Erdnussbutter aufs Brot geben. Das ist auch eine Kombination mit einer Hülsenfrucht. So schwer ist es nicht.
Nein, so schwer ist es nicht.
Das ist nicht so kompliziert.
Nein, es braucht nur etwas Bemühen, bis man sich an den Speiseplan gewöhnt.
Gut, dann lass uns jetzt darüber sprechen. Was hatten wir hier bei dieser Ernährung? Wir hatten Lebensmittel, die reich an Antioxidantien und Phytochemikalien sind. Das steckt im Obst. Und Mineralstoffe und Vitamine und alles, was man so braucht. Und verschiedene Lebensmittel haben unterschiedliche Inhaltsstoffe.
Das ist richtig.
Wenn man jetzt einen Snack für den Abend machen möchte und man vor der Entscheidung steht, was? Man möchte seinen Kindern etwas zu essen geben, während sie gerade etwas machen. Wenn man ihnen Popcorn gibt, das reich an verschiedenen Dingen ist, zum Beispiel an Zink, davon ist ziemlich viel in Popcorn. Das ist leicht verdaulich. Man streut noch ein paar Gewürze drüber und schon hat man etwas, was die Kinder beschäftigt und sie glücklich macht. Sowas könnte man als Snack machen. Wenn man sich aber Snacks aus dem Geschäft kauft, bekommt man gesättigte tierische Fette. Oder man erhält oxidierte Fette, wie mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die hochgradig verarbeitet und erhitzt wurden. Und dann hat man eine Mahlzeit voller Fett und raffinierten Zutaten, was wirklich nicht gut ist. Ja, es ist einfach ein anderes Denken. Ich schrieb vor einiger Zeit ein Buch mit dem Titel Ernährung neu entdecken, der Einfluss der Ernährung auf unsere Gesundheit. Darin wurden viele extern begutachtete Studien zitiert und auch vieles aus unseren eigenen Forschungen. Es wird nicht mehr gedruckt. Dann gibt es das Buch von Colin Campbell, das auch den deutschen Titel The China Study trägt. Das untermauerte das, was schon vorher gemacht wurde. Es gibt all diese Studien, die zeigen, dass die Ernährung, die in der Schrift vertreten wird, tatsächlich diejenige ist, die am besten für den Menschen geeignet ist. Und die China-Studie wurde nicht aus einem biblischen Blickwinkel erstellt. Es war einfach reine Wissenschaft. Genauso wie das Buch Ernährung neu entdecken das ich geschrieben hatte, von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus. Aber der wissenschaftliche Standpunkt stimmt eben zufälligerweise völlig mit der Schrift überein.
Definitiv. Das muss es ja auch. Denn ich kann das nur wiederholen. Wenn deine Wissenschaft der Bibel widerspricht, sorry, dann ist es eine falsche Wissenschaft.
Genau. Für mich war daran interessant, dass viele der Aussagen das völlige Gegenteil dessen sind, was die Welt gerne hören würde. Und wenn man es dann im Labor untersucht, tritt immer das Narrativ, das die Bibel unterstützt, hervor. Martin, lass mich dir sagen, dass ich die Bibel mittlerweile für das zuverlässigste Buch halte, das es auf diesem Planeten gibt.
Definitiv.
Und es ist das Buch, das am meisten heruntergemacht und unterdrückt wird. Oder das verdreht oder falsch zitiert wird. Und das auf der ganzen Welt. Und zwar auf jeder Ebene. Ob das jetzt den Erlösungsplan betrifft oder ob es den Ursprung aller Dinge betrifft oder ob es die am besten geeignete Ernährung angeht oder den weltbesten Doktor für mentale Gesundheit. Dieses Buch liefert alle entsprechenden Antworten. Und wenn die Leute doch nur darauf hören würden, was ihr Schöpfer ihnen gesagt hat, dann würde nach seiner Verheißung keine dieser Krankheiten der Menschheit das antun, was sie ihr gegenwärtig antun. Besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben, mit all diesen Beweisen.
Ja.
Warum geben wir Gott keine Chance?
Give God a chance.
Denn mir scheint, dass wir bald in der Klemme stecken werden und eine Entscheidung treffen müssen. Was nun das hier angesprochene Thema Ernährung und Gesundheit betrifft, warum wir das gerade in dieser Zeit der allgegenwärtigen Krankheit machen, ganz besonders jetzt. Und bei der Wichtigkeit eines starken Immunsystems ist es zwar keine Garantie, dass man nicht krank wird.
Das stimmt, es ist keine Garantie.
Aber deshalb müssen wir auch lernen, wie man damit umgeht, wenn man einmal krank wird. Denn es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie Hunderte von Leuten im Medizinbetrieb enden, sie gehen ins Krankenhaus. Viele dieser Ärzte arbeiten hart und versuchen, Leben zu retten, aber Menschen sterben. Was gibt es, was wir nun tun können, um unseren Körper die bestmögliche Gelegenheit zu geben, um die Auswirkungen von Krankheit abzuwenden?
Give our body the best possible opportunity to ward off the effects of disease.
Yes, and if ja, und was gibt es, wenn man einmal krank wird, um dem Körper zu helfen, um das durchzustehen?
To get through this.
Correct. So now we've already stated.
Genau. Wir haben schon gesagt, dass man Bewegung braucht, dass man frische Luft braucht, dass man gutes Wasser braucht und dass man eine gesunde Ernährung braucht, die alles liefert, was unser Körper und unser Immunsystem braucht, um gegen Krankheiten anzukämpfen und sie abwenden zu können. Und wenn man dann krank wird, was kann man dann auf natürliche Weise tun, um dem Körper sogar noch weiter zu helfen? Erstens, Wasser. Denn Wasser versorgt den Körper nicht nur, sondern entfernt auch alles, was schädlich ist. Also Wasseranwendungen. Ob man jetzt Wasser innerlich anwendet oder äußerlich, es ist eine hervorragende Behandlungsmöglichkeit. Hydrotherapie ist eine der besten Möglichkeiten, dem Körper zu helfen, Krankheiten zu bekämpfen. Man sollte also versuchen, jemanden zu finden, der sich gut mit Hydrotherapie auskennt und sie im Kampf gegen Krankheiten vernünftig anwendet.
and how to give your immune system a super boost. Hot and cold, compressed.
Auch um zu lernen, wie man sein Immunsystem noch extra ankurbeln kann. Heiße und kalte Umschläge. Wie hilft man dem Körper, wenn er mit Giftstoffen überfrachtet ist? Zum Beispiel mit Proteinen, die nicht im Körper sein sollten. Wie hilft man dem Körper, diese Dinge loszuwerden? Holzkohle. Es ist eine so einfache Methode. Man kann einen Esslöffel oder Teelöffel davon in einem Glas Saft anrühren und es dann trinken. Das wird die Giftstoffe binden und sie aus dem Körper herausnehmen. Man kann Umschläge mit Holzkohle machen. Dazu nimmt man etwas überbrühten Leinsamen, mischt Holzkohle drunter, streicht es auf ein Tuch, macht daraus einen Umschlag und deckt es mit etwas Plastik ab. Besonders in der Lebergegend. Oder wo auch immer das Problem liegt. Auch auf einer Wunde. Ein solcher Umschlag kann Giftstoffe herausziehen und dem Körper helfen, alles Mögliche loszuwerden, was das Problem verursacht. Wir können all das tun, um dem Körper zu helfen, mit der Krankheit fertig zu werden. Der Lebensstil ist nur eine Komponente, wie man mit der Krise umgeht. Natürliche Produkte wie Kräutertees. Man muss herausfinden, welches Kraut was bewirkt. Es gibt so viele Informationen im Internet.
Richtig.
Wir können einfach nicht die Informationen dazu in einer Serie wie diese liefern.
Nein, das können wir nicht. Und du hast schon eine Reihe von Vorträgen darüber gehalten. Ich setze alle Links dazu darunter.
Ja.
Ich möchte noch etwas ansprechen. Man sollte auch die Dinge, die man herausfindet, überprüfen.
Ja.
Passt es zu dem, was die Bibel sagt?
Richtig.
Wenn es übereinstimmt, dann kann man diese Heilmittel anwenden.
Ja, das stimmt. Einfache Dinge wie Wasser mit Zitronensaft zu trinken. Und welche Temperatur das Wasser haben sollte, wenn man sich nicht so gesund fühlt. Welches Tee entgiftet? Was macht Brennnesseltee? Was macht Buchu-Tee? Bei Dingen wie beispielsweise Nieren- oder Blaseninfektionen.
For things like, for example, kidney infections or bladder infections. I mean, we do not.
Wir werden vielleicht in der Zeit, auf die wir zusteuern, nicht immer Zugang zu Medikamenten haben. Aber man kann Blaseninfekte mit Kräutertees bekämpfen. Und es ist verblüffend, wie gut der Körper auf solche Dinge anspricht.
How well the body responds to these kinds of things. So we should.
Wir sollten in dieser Welt zu kleinen medizinischen Missionaren werden, um den Menschen, die uns begegnen, dabei zu helfen, natürliche Heilmittel für die Krankheiten und Beschwerden zu finden, die uns begegnen.
Thank you very much.
Vielen Dank. Und noch etwas zum Schluss. Die Bücher In den Fußspuren des großen Arztes oder Bewusst Essen sind hervorragende Bücher, um
eine gute Grundlage zu bekommen, was es alles so gibt und was Gott von uns erwartet. Lass uns beten.
Ja, gern.
Himmlischer Vater, du hast uns alles gegeben, um einen gesunden Körper zu haben. Und ja, Herr, wir wissen, dass das Leben nicht fair ist und einige Menschen hat es schlimmer getroffen als andere. Aber in unseren Umständen und Möglichkeiten hast du uns Optionen gegeben. Und ich bitte dich, dass wir uns für die richtigen entscheiden. In Jesu Namen. Amen.
Amen.